先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Herzlich willkommen nach der Sommerpause im Thomasius Club im wunderschönen Horns Erben, das jetzt neu restauriert, saniert, umgestaltet, altgestaltet ist. Wir fühlen uns sehr wohl, bis auf die Stühle. Bisher war das Licht auch nicht so gut, jetzt haben wir es besser. Und das Mikro, das müsste Herr Joas dann mal ausprobieren, wenn er dran ist. Okay. Ja, der Thomasius Club hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, einmal monatlich Gespräche über Wissenschaft und ihre Gesichter stattfinden zu lassen. Christian Thomasius hat vor etwa 350 Jahren damit angefangen, die erste Monatszeitschrift herauszugeben, die sozusagen solche Gespräche aufgezeichnet hat. Wir tun es ihm nach. Heute Abend wird der Abend so ablaufen, dass wir etwa, also der offizielle Teil wird etwa eine Stunde dauern. Wir werden eine Dreiviertelstunde hier auf dem Podium diskutieren über Hans Joas Buch. Und im Anschluss daran haben wir für das Auditorium dann ein Mikrofon vorbereitet, ein Publikumsmikrofon. Und Sie dürfen dann auch Fragen stellen und den Herrn Joas selber befragen. Die ganze Sache wird aufgezeichnet. Und Sie können das als Podcast dann in den nächsten Tagen auf www.thomasius-club.de nachhören. Jetzt darf ich unsere Gäste oder meine Gäste vorstellen, den Mit- und Co-Moderatoren zunächst, Nikolaos Psaros. Er ist Professor an der hiesigen Universität, Philosophieprofessor am Institut für Philosophie. Vor allen Dingen Wissenschaftsphilosophie, philosophische Anthropologie, theoretische Philosophie im Allgemeinen und auch in letzter Zeit zunehmend mehr Sozialphilosophie. Er wird mich heute Abend durch das Programm begleiten und durch das Gespräch. Der Professor Schneider ist leider immer noch erkrankt und ich danke deswegen Nikos umso mehr, dass er für ihn eingesprungen ist. Dankeschön. Im Zentrum der Aufmerksamkeit am heutigen Abend steht allerdings Hans Joas. Hans Joas ist Professor Dr. Dr. H.C., also auch ehrenhalber. Er hat unendlich viel geschrieben. Seine Literaturliste ist 36 Seiten lang. Ich habe bloß zwei Werke jetzt schnell ausgewählt, die im Zusammenhang mit dem heutigen Werk stehen, und zwar einmal Die Entstehung der Werte von 1997 und Kriege und Werte von 2000. Beide im Sürkamp Verlag. Nee, aber das erste ist im Sürkamp Verlag erschienen, das zweite weiß ich jetzt nicht genau. Okay, kann er dann darauf doch zurückkommen. Zu unserem Buch. Die Sakralität der Person, eine neue Genealogie der Menschenrechte, ist ebenfalls im Zürcher Verlag 2011 erschienen. Und jetzt wäre etwas mehr Licht schön gewesen, denn ich wollte Ihnen einen kurzen Absatz aus dem Klappentext vortragen. Ein hartnäckiger Meinungsstreit der letzten Jahrzehnte dreht sich um die Frage, welchen Ursprungs die Idee der Menschenrechte ist. Verdanken wir sie unserem christlich-jüdischen Erbe oder ist sie eine Erfindung der Aufklärung? Weder dieses noch jenes, behauptet der Sozialtheoretiker Hans Joas und erzählt in seinem Buch eine andere Geschichte der Menschenrechte. Also wie Sie hören, geht es heute Abend um eine dritte Lösung oder einen dritten Ansatz für das Problem der Menschenrechte. Dieses Buch, was er uns heute vorstellt oder was wir im Gespräch sozusagen dann vorgestellt wird, umfasst etwa 300 Seiten, ist gegliedert in etwa, nicht in etwa, sondern in genau 6 Kapitel. Die heißen zum Beispiel Charisma der Vernunft, die Entstehung der Menschenrechte, Gewalt und Menschenwürde, weder Kant noch Nietzsche, Seele und Gabe, was ein sehr interessantes Kapitel ist, und Wertegeneralisierung, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Pluralität der Kulturen. Das nur als knappen Überblick. Sie können nachher selber einen Blick in dieses Buch werfen. Dieses Buch hat darüber hinaus eine ziemlich lange Entstehungsgeschichte, also sozusagen wie ein guter Schinken, gut abgehangen. Etwa 10 Jahre, würde ich sagen, dauerte sie an, also von verschiedenen Vorträgen, wo dann die Gedanken geschärft worden sind, bis dann zum Meisterkurs, an dem ich selber teilnehmen konnte, wo dieses Buch noch, glaube ich, fast den doppelten Umfang hatte, jetzt in komprimierter Form vorliegt. Und ja, wir sind gespannt darauf, was uns die Sakralität der Person zu denken aufgibt am heutigen Abend. Lukas, willst du anfangen mit den Fragen? Oder soll ich beginnen?
Fang du mal an, ja.
Okay, Sie haben ja hier in diesem Buch viele Gewährsmänner. Emil Durkheim, Tuckett Pearson, Max Weber unter anderem, letzterer, der ja auch sehr für die Entzauberung der Welt und der Moderne gesprochen hat. Nun sozusagen eine Wiederverzauberung der Welt. Ist dieses ein Anti-Weber-Buch?
Guten Abend, sage ich erstmal und frage, ob das Mikrofon an ist. Können Sie mich hören? Ja, also guten Abend erstmal und vielen Dank an die Organisatoren dafür, dass Sie mich eingeladen haben, um über dieses Buch hier zu reden und an Sie, dass Sie gekommen sind. Ein Anti-Weber-Buch ist es nicht, aber in einem bestimmten Sinn ist es auch kein Weber-Buch. Ja? Also es ist insofern Max Weber ein Held in meinem Universum, als ich seine hohe historische Gelehrtheit, Gelehrsamkeit enorm bewundere und nachstrebe. Aber es ist insofern nicht an Weber orientiert, als ich beispielsweise, darum geht es aber nicht in dem Buch, also seine Vorstellung einer fortschreitenden Entzauberung nicht teile. Die Brücke zu dem Buch wäre jetzt eher eigentlich in dem ersten Kapitel gegeben, das sich direkt mit Weber auseinandersetzt, weil Weber nämlich den Aufstieg der Menschenrechte unter diesem Begriff einer Charismatisierung der Vernunft gebracht hat. Darum ist auch wichtig, dass man bei dem Titel, wenn ich das sagen darf, des ersten Kapitels das Fragezeichen mithört. Also das erste Kapitel heißt sozusagen nicht Charisma der Vernunft, sondern Charisma der Vernunft. Ja, also weil der Weber das sagt und ich sage, es stimmt nicht. Ja, also ich sage, Weber deutet den Aufstieg der Menschenrechte, also dieser Ausdruck, den gibt's bei ihm, als extrem rationalistischen Fanatismus. Was also bedeutet, dass er ein bestimmtes Bild hat, dass vor allem die Aufklärung mit ihrer, jetzt in meiner Sprache, Sakralisierung der Vernunft verantwortlich sei für diesen Aufstieg der Menschenrechte und er kommt dann jetzt konkret zeitdiagnostisch in seiner Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, zu ganz pessimistischen Voraussagen, was die Zukunft der Menschenrechte betrifft. Ich sage, im Rückblick war dieser Pessimismus, jetzt wenn man es ganz vorsichtig formuliert, schon gut nachvollziehbar für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, dass Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Gefühl hatten, die Welt wird immer schlimmer und bestimmte, sagen wir mal, humanitäre Errungenschaften der Vergangenheit haben in der Gegenwart keine Chance. Aber die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dann etwas anders und hat gerade in der Verarbeitung der Gewaltgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Schub in Richtung Kodifizierung oder Institutionalisierung der Menschenrechte gebracht. Also so viel vielleicht auf Ihre Frage, wie das Verhältnis zwischen diesem Buch und Max Weber ist.
Ich habe ja vorhin schon darauf verwiesen, dass Sie sozusagen einen dritten Weg, einen dritten Ansatz neben einem vernunftzentrierten und auf der anderen Seite einem religiös zentrierten oder wie Sie auf der einen Seite sagen, einem aufklärerisch-humanistischen Ideal folgenden und auf der anderen Seite eben einem religiös-mysteriösen zum Teil Paradigma folgen, dazwischen sozusagen sich selber verorten wollen. Und Ihr Gewährsmann dafür ist ja Ernst Rölsch. Wieso dieser neue Ansatz? Was ist daran der methodische Kick?
Also zuerst mal zum Inhalt noch. Das Buch ist jetzt nicht eine Stellungnahme pro oder contra Glauben oder Aufklärung, sondern es geht ja zunächst dabei um sozusagen explanatorische Fragen. Also wie erklären wir den Aufstieg der Menschenrechte. Und dazu sage ich, dass es nicht unbedingt in der Wissenschaft, da ist die Landschaft viel differenzierter, aber in der allgemeinen Öffentlichkeit zwei dominante Vorstellungen gibt. Die eine Vorstellung, zu der vor allem, sagen wir mal, Säkularisten neigen, ja, ist diese Vorstellung, dass die Menschenrechte erfunden wurden in der Französischen Revolution. Dass die Französische Revolution hervorgegangen sei aus dem Geist der französischen Aufklärung und dass die französische Aufklärung, und dann gibt es unterschiedliche Betonungen, also mindestens antikirchlich war, vielleicht sogar antichristlich, vielleicht sogar antireligiös. Und dazu sage ich, also das wäre die eine der konventionellen Vorstellungen, und dazu sage ich, das stimmt wirklich empirisch so alles nicht. Es ist einfach nicht wahr, dass die französische Erklärung der Menschenrechte historisch, chronologisch die erste ist, sondern es gehen amerikanische Erklärungen, also im Kontext der amerikanischen Revolution, zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, voraus. Und dann könnte man sagen, die bloße chronologische Frage ist nicht sehr wichtig, wenn wir nicht ebenfalls zeigen könnten, dass die französischen Revolutionäre diese amerikanischen Ereignisse mit größter Spannung verfolgt haben. Zum Teil die Leute wie Thomas Jefferson, den Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, also persönlich kannten, weil der auch jahrelang in Paris war, ja, und also es einen direkten Einfluss gibt dieser amerikanischen Erklärung auf die französische. Das ist jetzt für diese weiteren Aspekte dieser Erklärung so wichtig, weil man über die amerikanische Erklärung nicht sagen kann, sie entstammt einfach dem Geiste einer antireligiösen Aufklärung. Also selbst die Aufklärung war in Nordamerika nicht sehr antireligiös, wobei man da über die einzelnen Leute unterschiedlich natürlich reden muss. Und auf jeden Fall gab es gerade für die amerikanische Revolution, also ich nenne das so, eine Art Bündnis einer schon irgendwie aufklärerisch-rationalistischen Elite mit einer, also sage ich da, das mit einem Ausdruck, der natürlich eher auf Deutschland passt als auf Amerika, mit einer quasi pietistischen Massenerweckungsbewegung. Ja. Aber der Trick jetzt an diesem ganzen Argument ist natürlich zu sagen, die Geschichte der Menschenrechte kann an einem Ort stark betrieben worden sein von antichristlichen Aufklärern, aber sie kann gleichzeitig an einem anderen Ort von anderen mit einem sehr positiven Verhältnis zum Christentum betrieben worden sein. Und darum klappt diese Erklärung nicht. Und die andere gängige Erklärung heute, die natürlich jetzt vor allem nicht bei Säkularisten verbreitet ist, sondern bei Christen, vor allem bei Katholiken, ist diejenige, dass das Christentum eigentlich die Menschenrechte erfunden habe. Nun kann natürlich niemand bestreiten, dass das nicht fürs 18. Jahrhundert zutrifft. Aber da wird dann gesagt, ja, was im 18. Jahrhundert geschehen ist, das ist eine Art späte Positivierung dessen, was doch eigentlich schon im Evangelium steht. Nun ist es eine komplizierte Frage natürlich, wie da der Zusammenhang ist. Ich sage aber so etwas spöttisch dazu, so kann man als Soziologe und Historiker keinesfalls argumentieren, weil es gibt das nicht, dass etwas entsteht und dann ist es immer da. Es dauert aber 1700 Jahre Reifungsgeschichte, bis es rechtliche Gestalt annimmt. Also wir müssen das, was im 18. Jahrhundert passiert ist, aus den Bedingungen des 18. Jahrhunderts heraus erklären und nicht aus Bedingungen 1700 Jahre vorher. Ja. Und jetzt kommt die Alternative zu diesen beiden konventionellen Vorstellungen. Das kann ich natürlich jetzt nicht in einem Satz sagen. Aber die ist mit diesem Stichwort einer Sakralisierung der Person bezeichnet. Und jetzt lasse ich vielleicht mal den Tröltsch weg, weil der ist für das Methodische der Bezugsklassiker. Aber nicht für das Inhaltliche. Ja. Also, was soll das heißen, Sakralisierung der Person? Vielleicht sollte ich das erläutern und damit auch den Titel des Buches, ja, Sakralität der Person. Also ich fange vielleicht mal so an, und zwar bewusst, damit Sie nicht abgestoßen sind von diesem Wort Sakralität, dass ich die Geschichte der Menschenrechte nicht schreiben wollte
also weder schreiben wollte als bloße Ideengeschichte noch als bloße Rechtsgeschichte. Beides gibt es. Sondern als eine, wie soll ich sagen, Kulturgeschichte, vielleicht als Gegenbegriff, also als die Geschichte einer tiefreichenden kulturellen Umwälzung. Das kann ich anschaulich machen durch Verweis zum Beispiel auf das zweite Kapitel des Buches, in dem es im Wesentlichen um die Abschaffung der Folter im Europa des 18. Jahrhunderts geht. Und um wiederum die Versuche zu erklären, warum eigentlich in Europa im 18. Jahrhundert die Folter abgeschafft wurde. Also abgeschafft heißt nicht, dass es nie mehr vorkommt, ja. Aber im Jahr 1700 war in allen europäischen Ländern Folter ein nicht bejubelter, aber auch als, nicht als entbehrlich betrachteter Teil des Systems des Strafrechts, der Strafjustiz. Und im Jahr 1800 in keinem europäischen Land mehr. Also muss zwischen 1700 und 1800 in dieser Hinsicht etwas Wichtiges passiert sein. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, das kann man doch als Rechtsgeschichte beschreiben. Wo wurde durch welche Verordnung, königlichen Willen, Gesetzgebung die Folter verboten? Ich glaube aber, dass man diesen Prozess anders beschreiben muss, weil das die rechtliche Veränderung manchmal auf eine Mentalitätsveränderung folgt und ihr nicht vorausgeht. Sage ich es mal in meinen eher, wie soll ich sagen, in meinen eher terminologischen Sprache, ja. Es verschieben sich über Zeit, also, wenn ich den Ausdruck, ich kann ihn gleich erläutern, verwenden darf, also was ich nenne subjektive Evidenzen, ja. Das heißt, uns allen, behaupte ich, erscheinen bestimmte Dinge als offensichtlich gut oder offensichtlich böse. Das ist mir unheimlich wichtig. Also die Betonung jetzt auf offensichtlich. Ja, ich habe vor mir selbst, und ich behaupte, bei Ihnen ist es allen Einzelnen genauso, bei vielen Dingen nicht das Gefühl, dass ich eine Begründung dafür suchen müsste, sondern es ist mir einfach offensichtlich. Ja, dass also ich verwende als Beispiel meinetwegen, ich finde, der Holocaust ist böse. Wenn jemand zu mir sagen würde, hast du dich jemals um eine wirkliche, umfangreiche Begründung dafür bemüht? Und wenn du das nicht hast, sozusagen, dann darfst du nicht so mit solchen Pathos über das Böse des Holocaust sprechen, dann ist meine Reaktion darauf nicht zu sagen, der hat mich jetzt bei einem Begründungsmangel ertappt, sondern meine Reaktion darauf ist, das finde ich irgendwie komisch, dass der das sagt. Teilt der etwa meine Einschätzung, dass das das Böse ist, nicht und fordert er mich deshalb dazu heraus? Also das meine ich mit subjektiver Evidenz. Und ich behaupte eben, so eine Geschichte wie die Abschaffung der Folter ist eine solche Verschiebung einer subjektiven Evidenz. Also im einen Jahr erschien es allen noch geboten und im anderen Jahr, 100 Jahre später, also das ist natürlich ganz schematisch, ja, ist es so, dass es allen als unerträglich erscheint. Oder auf heute bezogen. Ich glaube, dass, sagen wir mal, in diesem Raum, behaupte ich jetzt mal, viele sind, die finden die Vorstellung, dass Leute in Guantanamo sitzen, ohne Gerichtsverfahren, 10 Jahre lang und auch gefoltert werden, unerträglich. Also ich zum Beispiel, aber ich nehme jetzt einfach der Atmosphäre nach an, dass hier viele anwesend sind, denen das irgendwie vielleicht auch so geht. Ja? Und dass ich das abscheulich und eigentlich unerträglich finde, liegt wiederum eben nicht hauptsächlich eine komplizierte Überlegung zugrunde, sondern es ist eine spontane Empfindung. Aber diese spontanen Empfindungen sind nicht bei allen Menschen gleich und sie wandeln sich über Zeit. Ja? Also ziele ich auf einen Prozess, in dem affektiv intensive und subjektiv evidente Vorstellungen vom Guten und Bösen sich verschieben. Und das, dafür verwende ich diesen Begriff Sakralisierung.
ich wollte nochmal auf die Methodenfrage zurückkommen. Und zwar, wenn es diese beiden Aspekte, subjektive Evidenz und affektive Intensivität, bei Ihnen so stark hervorgehoben werden, dann heißt das natürlich auch, dass Sie sich selber methodisch verorten wollen. Mhm. Zwischen einerseits einem, Sie haben das schon gesagt, Ideengeschichte und Rechtsgeschichte oder Philosophie und Geschichtswissenschaft, ja, zwischen einem logischen Herangehen, was für Sie, oder Begründungsherangehen, was nur Geltungsfragen klären kann, und auf der anderen Seite einem geschichtswissenschaftlich nur empirischen Verfahren, was offenbar nur Schichten beschreiben kann, also eine Genese beschreibt, ohne aber Geltungsfragen mit abzuhandeln. Und Ihr neuer Ansatz besteht nun methodisch darin, Geltungsfragen mit Fragen der Genese in Zusammenhang zu bringen. Sehe ich das richtig?
Das ist völlig richtig. Es ist nur so, also ich rede gerne über diese Methodenfragen, aber ich finde, das sind die schwierigsten an dem Buch. Ja? Also das können ja auch die interessantesten deshalb sein, aber zum Beispiel diese Meisterkurse, an dem Sie teilgenommen haben, gab es tatsächlich für alle substanziellen Teile, also für diese historisch-soziologischen Teile, schon Manuskripte. Und das Buch habe ich immer nicht veröffentlichen können, weil mir der methodische Teil noch fehlte. Also nicht die Vorstellung, ehrlich gesagt, aber die Begründung. Und erst als ich diese 50 Seiten oder was, also der methodischen Begründung geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich die anderen Kapitel alle zum Druck fertig. Sie haben das jetzt unter Bezug auf Disziplinen charakterisiert. Das tue ich selber in der Einleitung auch, indem ich sage, wenn Sie fragen, ist dieses Buch zur Geschichte der Menschenrechte nun Philosophie oder Geschichte, dann haben Sie schon verpasst sozusagen. Ja. Es ist entweder beides oder beides nicht. Ja, also zumindest dann eben, wenn man denkt, das gilt ja nicht für alle Philosophen, aber für manche, dass die Philosophen, die sagen, wir sind zuständig für Fragen rationaler Begründung. Diese rationale Begründung betreiben wir, und die hat als solches mit Geschichte nichts zu tun. Die Geschichte der Menschenrechte überlassen wir den Historikern, aber wiederum, wie die Historiker die Geschichte der Menschenrechte schreiben, schlägt nicht über auf die Frage der Begründung. Und ich sage nun eben, das haut nicht hin. Und zwar haut es deshalb nicht hin, weil all den Prozessen, sagen wir mal, der Sakralisierung, also in dem vorhin beschriebenen Sinn, rationale Begründungen nicht ganz gerecht werden. Also ich brauche eine Vorstellung darüber, wie wir eigentlich begründend reden können, wenn wir über fundamentale Wertüberzeugungen reden. Und das ist jetzt selber viel umfänglicher eigentlich, also im Gedankengang, als das, was ich jetzt in kurzen Sätzen sagen kann. Also ich wähle sozusagen nur einen Aspekt aus. Ein Aspekt, der mir zum Beispiel ganz wichtig scheint an der Stelle, ist, dass dort, wo wir merken, dass wir im Geschäft des Begründens, also jetzt dialogisch verstanden, ich begründe etwas gegenüber jemandem, ja, nicht mehr weiterkommen, müssen wir das Gespräch noch nicht abbrechen, sondern können versuchen, diese Kluft, die sich da auftut, zwischen meinen tief sitzenden Wertüberzeugungen und denen des anderen, dadurch zu überbrücken, dass wir Erzählerisches in die Argumentation mit hineinholen. Ja? Also lassen wir erstmal die Menschenrechte vielleicht ganz beiseite, weil das finde ich, was ich gerade sage, also soll generell gelten. Ich begegne jemanden und habe vielleicht am Anfang noch den Eindruck, dass wir ein grundsätzliches Wertsystem miteinander teilen. Dann können wir rein rational auf der Basis dieser geteilten Prämissen miteinander reden. Aber vielleicht stelle ich irgendwann fest, dass es nicht der Fall ist. Und dann sage ich eben, ist es nicht so, dass es dann nur die Kollision oder den Kampf gibt, sondern es gibt noch eine Möglichkeit sozusagen der Erweiterung des Gespräches, indem ich beispielsweise den anderen frage, oder quasi ihn damit konfrontiere, dass ich sage, also mir fällt jetzt auf, dass du an diesem Punkt offensichtlich etwas anderes für dich subjektiv evident gut hältst als ich, dann will ich dir mal sagen, warum mir dieser Punkt so wichtig ist. Und wenn ich das sage, verweise ich doch im Regelfall zum Beispiel auf Erfahrungskonstellationen. Ich sage dann, dieser Punkt ist mir so wichtig, weil, und jetzt nehme ich auf meine Biografie Bezug oder auf die Geschichte im Regelfall, und erhoffe mir von diesem Bezug, sagen wir mal, ich könnte jetzt den Satz sagen, mir ist das Thema Menschenrechte so wichtig, weil ich zu einer Generation von Deutschen gehöre, denen die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus der Vätergeneration also zentral ist. Ja? Das bringt etwas Narratives hinein, ja? Das, und was Kontingentes. Also ich sage, das ist für mich so wichtig. Und ich stelle fest, für dich scheint etwas anderes, je nachdem, wer das ist, wichtig zu sein. Und dann erweitern wir den Raum möglicher Verständigung. Ja.
Das heißt also, Überzeugungen können Ihrer Meinung nach nicht durch Diskursivität erzeugt werden, sondern eher über, also auch Wertbindung sozusagen, eher über Narrativität, also über das Erzählen von Geschichten. Also darüber werden Wertbindungen geschaffen.
Ich glaube schon. Also das, mein Telefon, Entschuldigung. Vielleicht mein Mantel. Vielleicht darf ich den Klammern sagen, aus dem Zug in Wittenberg, also auf dem Weg von Berlin hierher, ist jemand mit meinem Mantel aus dem Zug gestiegen, sodass ich in Leipzig dann den Mantel, den der zurückgelassen hat, angezogen hat, der aber mir zu klein ist. Und jetzt hoffe ich, dass der sich meldet, damit wir die Mäntel austauschen können. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Können Sie Ihre Frage noch mal? Oder Sie, was war zuletzt?
Die Narrativität, glaube ich.
Sagen Sie noch mal kurz.
Ja, es ging darum, also ich, die Frage war, ob...
Achso, ich weiß wieder. Ob wir die, ja, dass wir nicht durch rationale Überzeugung zu unseren tief sitzenden Überzeugungen, also nicht durch rationale Argumente zu unseren tief sitzenden Überzeugungen kommen. Also ich möchte nicht ganz so verstanden werden, als würde ich einfach nur sagen, also da gibt's wuchtige Erfahrungen und in die ist ihre Deutung schon eingebaut. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube schon, dass eine zentrale Rolle spielt für uns Erfahrungen. Aber dass die Erfahrungen unterschiedlich gedeutet werden können und dass wir selbst sogar im Laufe unseres Lebens dieselbe Erfahrung, eine vergangene Erfahrung, manchmal plötzlich in ein anderes Deutungssystem einrücken. Ja? Also die Erfahrung determiniert nicht ihre Deutung, aber sie stößt alle Deutungen, die der Erfahrung und ihrer Eigenqualität gar nicht gerecht werden, ab. Ja, ich habe den Eindruck, das habe ich in einem anderen Buch, in diesem Buch Braucht der Mensch Religion zu beschreiben versucht, also das stammt von dem William James, ja, der beschreibt am Briefe schreiben, ich versuche jemand einen Brief zu schreiben über etwas, was mir ganz wichtig ist, ich habe mich verliebt und das teile ich jetzt einem Freund mit oder irgend sowas. Und dass ich, wenn ich jetzt nicht sozusagen Goethe bin, vielleicht nach dem selber Durchlesen des ersten Briefentwurfs merke, dass der Brief dem, was ich eigentlich ausdrücken will, ganz unangemessen ist. Ja? Und dann schreibe ich ihm vielleicht neu oder zitiere was, ja, oder so. Also da gibt's ein Spannungsverhältnis und auf das will ich hinaus. Insofern schon Betonung auf Erfahrung, aber nicht einfach total auf Kosten von Deutung und von Argumentation. Ja.
Gut. Ich muss ich sagen, ich habe Ihr Buch mit oder nachdem ich es gelesen habe, habe ich so ein Gefühl der Ehrfurcht gehabt. Das hat mich richtig fasziniert. Allerdings, jetzt kommen wir zu dem, auch was Sie gesagt haben. Ich gehöre zu den Leuten, die sind so erzogen worden, also ich bin ja Philosoph, und ich bin dummerweise so erzogen worden, dass ich die Geschichte als das bloße Akzidenz der Vernunft betrachte.
Genau, das meinte ich gerade. Ja. Bitte? Das meinte ich gerade in meiner Beschreibung. Okay. Ja.
Das würde aber dann heißen, dass die Geschichte immer so sozusagen vor eine Folie der, ja, der Vernünftigkeit, der Erweisung, sozusagen der Sinnhaftigkeit des Themas erzählt werden kann. Ja? Also Sie haben ja gesagt, ja, die Menschenrechte, wenn man guckt, also wer sie zuerst erfunden hat, das war die Französische Revolution, da sucht man ein bisschen weiter, dann findet man halt die Amerikaner, und da sucht man ein bisschen weiter, dann findet man von mir aus das Christentum, und da sucht man ein bisschen weiter, vielleicht, also es gibt so verschiedene Leute, die können dies behaupten, jenes behaupten, da kommt der Dritte, der kann irgendwas anderes behaupten, aber es bleibt immer noch sozusagen so eine Lücke, eine Lacuna, die sozusagen zeigt, dass der Verweis auf eine faktische Erklärung von Menschenrechten eben nicht sozusagen den, wie heißt das, den zureichenden Grund liefert, genau, um die Menschenrechte zu begründen. So. Jetzt so bis Kapitel 4 sozusagen, Sie bringen das. Und gewissermaßen der große Feind ist Foucault, würde ich sagen.
Einer meiner Feinde.
Also ich würde sagen, das ist der größere Feind von allen.
No. Ja. Nein, dazu okkupiert er mich zu wenig.
Ach so, gut, okay. Aber trotzdem, sozusagen diese Form des Skeptizismus sozusagen, die bei Foucault formuliert wird, ist schon interessant, weil Foucault sagt, ja, du tust, egal was du tust, es war immer anders. Es kann sozusagen immer dir zeigen, dass das, was du wolltest, eigentlich nicht das ist, was du eigentlich solltest, oder weil es passiert immer etwas, was du nicht gewollt hast, und es zeigt sich heraus, dass das, was passiert, was du nicht wolltest, eigentlich das ist, was hätte passieren sollen. Und so ist es bei Foucault, nicht? Also die Leute, zum Beispiel also bei der Folter, so, die Leute, aus welchen Gründen auch immer, wollen die Folter abschaffen. Und was ist die Folge? Die Folge ist ein Strafsystem, das letzten Endes in Foucaults sozusagen Deutung sogar schlimmer ist als das System, das Folter und Marte kennt und so weiter und so fort. Ja, warum? Nicht, weil die Leute böse waren, weil sie sozusagen nicht wahrhaft waren mit ihren Absichten, sondern weil in gewisser Hinsicht nicht erkannt haben, dass ihre Absichten selbst durch etwas anderes beeinflusst werden, gewissermaßen, dass ihre Absichten konterkariert. Das ist so grob die Foucault'sche Position. Und jetzt ist so, wenn man sich auf der Ebene der geschichtlichen Nacherzählung befindet, kann man gewissermaßen diesen Foucault'schen Einfall irgendwie nicht vom Tisch weisen. Und ich lese ihr Buch so, dass sie tatsächlich diese geschichtliche Erklärung sozusagen im vierten Kapitel abbrechen. Im fünften Kapitel, das finde ich hier sehr interessant, kommt das Thema Seele und Gabe. Und plötzlich taucht ganz etwas ganz anderes auf, sozusagen betritt etwas anderes die Bühne, nämlich die Idee, dass die Menschenrechte eigentlich gar keine Geschichte haben, oder beziehungsweise die Geschichte der Menschenrechte etwas anderes ist, als das, was die Leute sich gemeinhin vorstellen. Es ist die Geschichte der, in gewisser Hinsicht, der Entdeckung eines Geschenkes. So habe ich es so verstanden, nicht? Also es ist eine Gabe, und die Menschen gewissermaßen jetzt in ihrer geschichtlichen Entwicklung lernen, dass sie tatsächlich dieses Geschenk bekommen haben, und fangen an, es gewissermaßen einzufordern, noch einmal. So. Meines Erachtens finde ich faszinierend, ich finde es also sozusagen, also wenn ich diese Deutung richtig ist, die finde ich also sozusagen sehr gut. Allerdings erklärt das auch nicht, in gewisser Hinsicht lässt sich sozusagen dann die Vernünftigkeit der Menschenrechte nicht einholen. Ja, die haben selbst gesagt, das schimmert auch durch ihre sozusagen subjektive Position. Ja klar, ich habe auch Probleme damit mit dem Holocaust, ich habe auch Probleme damit, wenn ich jemanden sehe, der gequält wird. Ich will das auch nicht. Aber die Frage ist, wie kann ich sozusagen diese subjektive Haltung von mir so formulieren, dass sie allgemein wird? Und das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Also das scheint ein Problem zu sein. Also wenn ich sehe da ein Problem. Können Sie was dazu sagen?
Also jetzt brauche ich aber ein paar Minuten, weil Sie doch sehr verschiedene Aspekte angesprochen haben. Ich beeile mich gewissermaßen. Also zunächst mal, lassen Sie uns jetzt keine große Foucault-Diskussion haben.
Ich auch nicht.
In dem Buch kommt er nur deshalb vor, weil er eine der Erklärungen, eine der sehr verbreiteten, also eine der einflussreichsten Erklärungen für das Verschwinden der Folter im 18. Jahrhundert in Europa geliefert hat. Dazu versuche ich zu sagen, sehr knapp, seine stimmt empirisch hinten und vorne nicht. Also das Urteil sozusagen der Fachhistoriker über den Fachhistoriker Foucault ist in dieser Hinsicht vernichtend. Ja? Aber da kann man natürlich jetzt über 1000 Tatsachen streiten.
Ja, klar.
Wichtiger ist ja, und Sie würden ja vermutlich nicht sagen, nein, Foucault hat sich nie in Hinsicht auf irgendeine Tatsache geirrt,
Wichtiger ist ja, dass Sie gesagt haben, dass er da sozusagen eine bestimmte Pointe damit macht, nämlich die Pointe, dass auch bei besten Absichten, in dem Fall von Strafvollzugsreformern, etwas, und jetzt wird es schon interessant, herauskommt oder herauskommen kann, was deren besten Absichten nicht nur nicht entspricht, sondern vielleicht sogar genau widerspricht. Genau. Da möchte ich dazu sagen, also in dieser Abstraktheit gesagt, finde ich das selbstverständlich richtig. Aber nur, wenn man sagt, herauskommen kann. Ja? Also es gibt den Fall, dass jemand mit bester Absicht etwas tut und das Resultat ist das Gegenteil dessen, was er da tun wollte. Was mich schon stört ist, wenn man so tut, als wäre es eigentlich im Regelfall so. Ja? Und weil das stimmt, glaube ich, wiederum empirisch überhaupt nicht. Natürlich kommt aus manchen gut gemeinten Sachen auch was Gutes heraus. Ja? Und nicht immer das Gegenteil dessen, was jemand wollte. Der Foucault, glaube ich, und der spielt eine wesentliche Rolle für die Rezeption, und das ist übrigens ähnlich wie bei einem großen Teil der älteren kritischen Theorie, macht daraus, ich finde, ein, also sage ich es mal, fast ein Vorurteil. Ja? Also mich langweilen oft foucaultianische Arbeiten, weil ich von vornherein weiß, dass das herauskommen wird. Also jetzt schaut das so aus, als wäre das eine Erweiterung der Freiheitsspielräume des Individuums. In Wirklichkeit ist es bloß eine neue Machttechnik, die das Individuum an der Nase herumführt. So war es, als ich Student war, mit der kritischen Theorie genauso. Sag ich, was sind das für kritische Theorie, wo ich immer schon das Ergebnis weiß? Also wenn, dann ist es interessant, dass es in dem Fall so ist, aber in den 35 anderen Fällen nicht, dann ist das irgendwas Kritisches, sonst ist es eine Form auch schon fast des sich behaglich Einrichtens in einem Weltbild, das sozusagen sagt, also wir wissen, dass gute Absichten, also hilflos und zum Scheitern verurteilt sind. In nicht foucaultianischer Perspektive heißt es, tatsächlich reichen die Konsequenzen unserer Handlungen immer und notwendig, das würde ich sagen, weit über das, was jemand sich bei seiner Handlung vornehmen kann, hinaus. Ja, das habe ich früher immer damit illustriert, dass ich gesagt habe, also wenn ich Vater werde, kann es sein, dass ich mir das vorgenommen habe und es kann sein, dass ich es mir nicht vorgenommen habe. Ja. Aber was dieses Kind alles tut im Laufe seines Lebens, das kann ich mir unmöglich vornehmen in dem Moment. Ja. Also hat die Handlung der Zeugung unendlich viele Konsequenzen, also die bloße Imaginationsfähigkeit des Handelnden unendlich übersteigen. Ja, aber wie die ausfallen, sollten wir empirisch völlig offen lassen. Jetzt zu Seele und Gabe. Also das ist mir wichtig. Was ist der Status dieses fünften Kapitels? Sie haben zu Recht gesagt, die ersten drei Kapitel sind die eigentlichen Kapitel zur Geschichte der Menschenrechte. Das vierte Kapitel ist das methodische. Das habe ich, darf ich vielleicht hier so erzählen, an die vierte Stelle gesetzt, aus der einfach sozusagen schriftstellerischen Erwägung heraus, wenn ein über 50-seitiges Methodenkapitel am Anfang steht, liest kein normaler Mensch weiter. Ja? Nur die paar Leute, die sich für die Methodenfragen speziell interessieren. Also setze ich das in die Mitte. Und jetzt aber das fünfte Kapitel hat folgenden Sinn. Da ich bestritten habe, dass man die Menschenrechte einfach als Produkt des Christentums auffassen darf, muss ich jetzt aber fragen, wenn sie jetzt entstanden sind, sagen wir mal im 18. Jahrhundert, das erste Mal, ja, aufgekommen sind, was bedeutet das dann für die Christen? Und da sage ich, ja, das kann ein ganzes Spektrum von Sachen bedeuten und übrigens nicht bloß für die Christen natürlich, also für alle, für Moslems und für Ungläubige aller Couleur ebenfalls. Eigentlich kann man überall das ganze Spektrum feststellen von denen, die sagen, das ist ja Teufelszeug. Papst Pius VI., 1791, ja, also hat auch geglaubt, Menschenrechte stammen nach der Französischen Revolution und verdammt sie deshalb. Ja, bis eben zu denen, die sagen, das ist eigentlich das, was wir immer schon sagen wollten. Und ich versuche jetzt zu sagen, unter den Christen, diejenigen, die sagen, das ist das, was wir immer schon sagen wollten, welche Argumente können die denn beibringen? Und das ist jetzt zunächst mal wieder einfach empirisch. Welche Argumente bringen die denn? Das sind zwei. Nämlich Gottebenbildlichkeit des Menschen und Gotteskindschaft des Menschen. Mit einer leichten ungleichen Konfessionsverteilung. Also die Katholiken eher die Gottebenbildlichkeit, die Protestanten eher die Gotteskindschaft. Und dann sage ich, dann schauen wir uns diese beiden Gedanken näher an und erwägen sie vor allem unter dem Gesichtspunkt, inwiefern heute, in dem heutigen intellektuellen Milieu, in dem so Begriffe wie Gotteskindschaft und Gottebenbildlichkeit ja für viele irgendwie komisch klingen, also was deren tiefer Sinn gewissermaßen mal war. Das könnte ich jetzt konkret nicht, aber sozusagen von der Logik her genauso gut weiterschreiben können und jetzt sagen, und was ist im Islam? Oder was ist im Buddhismus das? Denn das gibt's da jeweils auch. Also was Leute anführen, was in ihrer religiösen Tradition sozusagen den Vorschein der Menschenrechte ausmacht. Und vielleicht letzter Satz. Also nein, ich bin natürlich auf den Punkt jetzt mit der Vernünftigkeit und Allgemeinheit noch nicht gekommen. Letzter Satz dazu ist, das kann man jetzt diesem Buch nicht entnehmen, aber wenn ich das sagen darf, also jetzt in diesen Wochen ist in Amerika was erschienen, was ich mit dem Robert Bellah, das ist ein sehr berühmter Religionssoziologe, zusammen gemacht habe, ein Buch über das Thema Achsenzeit, also Begriff von Karl Jaspers. Ich behaupte, dass das 18. Jahrhundert der zweite große Schub in Richtung moralischem und rechtlichem Universalismus ist. Und der erste Schub um 500 vor Christus bei der Entstehung der Weltreligionen und der griechischen Philosophie stattgefunden hat. Und natürlich ist es so, dass es von 500, sagen wir jetzt mal, es ist völlig pauschal, ja, von 500 vor Christus bis zum 18. Jahrhundert dann alle diese universalistischen Motive schon gegeben hat. Aber es hat sie nicht in Form rechtlicher Kodifikation der Menschenrechte gegeben. Aber dass die Akteure in dieser Geschichte auf diese Traditionen dann zurückblicken, ist völlig natürlich. Und jetzt beendet es noch, also mit Ihrer Frage, mit der Allgemeinheit. Doch, also ich beanspruche Allgemeinheit, aber ich sage, es ist ein Irrweg, an den bestimmte Philosophen glauben, dass diese Allgemeinheit durch, wie Sie es schön ausgedrückt haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es wörtlich war, aber also die Geschichte als Akzidenz der Vernunft, ja, dass diese Allgemeinheit sozusagen durch Einklammerung oder Abstoßung der historischen Kontingenz erreicht werden könnte, indem man gewissermaßen auf einer reinen Argumentebene sucht. Während ich umgekehrt sage, die Allgemeinheit können wir nur im Durchgang durch die Konkretion der Geschichte herstellen. Ich muss sozusagen meine Intuition von Allgemeinheit gegenüber konkurrierenden Intuitionen auch mit historischer Argumentation verfechten. So.
Gut, ich meine mit so ein Akzidenz der Vernunft meine ich nicht jetzt, dass die Geschichte, also dass es etwas gibt, was gewissermaßen abstrakt da ist und auf der anderen Seite sozusagen sich die Geschichte abläuft und wir in der Geschichte gewisse Allgemeinheiten erkennen und dies sozusagen ist die Rationalisierung der, das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich so nach dem Motto, es realisiert sich die Vernunft in der Geschichte und zwar eben als Akzidenz in diesem Sinne, dass nicht alles, was in der Vernunft da ist, sich sozusagen so gewissermaßen aktualisiert, wie die Vernunft das hätte haben wollen oder sowas, aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt ist es das Problem, wenn man das so betrachtet, trotzdem bleibt es, und ich bleibe jetzt beim fünften Kapitel, also diese Gabe, also diese Wendung sozusagen zur Gabe, die ich so finde ich einfach faszinierend, dass auch diese in gewisse, doch insofern problematisch ist, als eine Gabe eine gewisse Willkür sozusagen insinuiert wenigstens, nicht? Also, jemand, es ist egal, bleiben wir bei der Diskussion der Christen, spielt keine Rolle. Von mir aus kann man es verallgemeinern auf alle anderen und ich glaube auch sogar, dass diese Gabenidee verallgemeinert werden kann. Das nicht, also denke ich schon. Aber es ist so, wenn die Gabe da ist, es insinuiert sozusagen einen Gebenden, der in gewisser Hinsicht in seinem Ermessen ist, zu geben oder nicht zu geben. Und ja, und das so bleibt es sozusagen immer noch ein gewisses Moment der fundamentalen Kontingenz, also nicht bloß der Kontingenz sozusagen in der Geschichte, wie das so passiert ist und so weiter, sondern der fundamentalen Kontingenz nach dem Motto, Gott hätte es auch anders machen können oder nicht anders machen. Aber es scheint nicht so zu sein. Es scheint so zu sein, dass die Menschenrechte, und deswegen pochen alle darauf, die scheinen notwendig zu sein. Notwendig für etwas. Und wenn sie bloß eine Gabe wären, wären sie nicht notwendig für etwas, weil eben das liegt dummerweise halt eben im Begriff der Gabe. Und da habe ich ein gewisses Problem damit.
Gut, lassen Sie mich also erst nochmal zum Anfang Ihrer Äußerung und dann zu dem Gabethema etwas sagen. Also zum Anfang Ihrer Äußerung, ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, aber dass Sie wirklich die Vernunft, also wie soll ich sagen, so behandeln, als wäre das ein Wesen, das etwas will und tut. Und ich glaube daran nicht. Ich glaube, also wenn ich es ganz provokativ sagen würde, die Vernunft gibt es nicht. Es gibt Menschen, deren Reden und Handeln unter dem Gesichtspunkt, ob es vernünftig ist, von anderen und von ihnen selbst beurteilt werden kann. Also sozusagen ein formelhafter Ausdruck wäre, vernünftig ist ein Adjektiv und kein Substantiv. Aber es gibt wiederum bei den von mir attackierten bestimmten Philosophen viele, die substantivieren die Vernunft und sagen dann, es ist eine Forderung der Vernunft. Ich kenne keine Vernunft, die irgendetwas von mir fordern könnte. Ich kenne nur Mitmenschen, die sagen könnten, was du gerade gesagt hast, widerspricht dem, was du vorhin gesagt hast. Und das ist nicht sozusagen nicht logisch, dass du das behauptest und das andere. Und dem muss ich mich dann tatsächlich beugen. Aber nicht, weil die Vernunft das gefordert hat, sondern weil der andere mich, also mit etwas, was ich als Maßstab nachvollziehe, konfrontiert. Und so auch bei meinen Handlungen. Also das ist natürlich jetzt zutiefst pragmatistisch, wenn ich das sagen darf. Ja? Also dass wir über das menschliche Handeln reden und über das menschliche Denken. Und wenn wir das aber tun, dann, also deflationieren wir was, oder? Also dann sind wir eben auf der Ebene, dass wir zunächst einmal alle auf einer gleichen Ebene sind, haben unterschiedliche Vorstellungen vom Guten zum Beispiel. Ja? Und gefragt werden nach Begründung heißt dann zunächst einmal, wirklich gib Gründe, gib mir, mich überzeugende Gründe an, warum das deine Überzeugung ist. Und warum heißt das dann beispielsweise nicht zu sagen zu jemand, der sagt, Menschenrechte ist mir jetzt nicht so wichtig oder sowas, dann denke einmal an das Leid der Sklaven. Dann muss der darauf wieder reagieren natürlich. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht blauäugig, ich weiß, dass der reagieren kann, indem er darauf antwortet, manche Menschen sind von Natur aus minderwertig oder so. Ja? Also ich sage nicht, das geht unendlich weiter, aber für die Philosophen, die mit der Vernunft daherkommen, sozusagen ja auch nicht. Es ist, die machen ja nichts anderes, als dass sie dann sagen, ja, der ist vernünftiger Argumentation nicht zugänglich. Ja? Also die arbeiten an einer Begründung, von der sie nicht annehmen, dass sie faktisch hilft. Und ich sage, wir wollen doch vor allem faktisch helfen. Also will ich eine so reiche Vorstellung von Begründung haben, dass sie mehr hilft als eine historisch unsensible. So, und jetzt mit der Gabe, da haben Sie völlig recht, es ist ja nicht bloß eine Sache des Christentums oder der jüdisch-christlichen Tradition oder so, wobei natürlich in diesem hohen Sinn kann natürlich die Vorstellung vom menschlichen Leben als Gabe, also muss in einem Kontext mit einem personalen Gottesvorstellung stehen, sonst kann es keinen Geber geben. Jetzt das Problem der Willkür, das darin liegt, das ist, glaube ich, ganz kompliziert. Ja? Also ich mache da nur eine kleine Andeutung von etwas, was ich in anderen Zusammenhängen viel mehr überlege, nämlich, dass in der frühen Neuzeit, also speziell bei Calvin,
eine unheimliche Verschärfung der Gabevorstellung stattgefunden hat. Dass man die nicht richtig versteht, wenn man sie bloß, also in Hinsicht auf Willkür, Sie wissen, worauf ich anspiele, ja, also quasi, Gott hat festgelegt, welcher Mensch erlöst werden wird, völlig unabhängig von den Bemühungen und guten Taten dieses Menschen. Das ist doch für uns alle, wie soll ich sagen, eine Provokation des natürlichen Gerechtigkeitsempfindens. Ich glaube aber, der Calvin hat es deshalb betont, nicht weil er was gegen das natürliche Gerechtigkeitsempfinden hatte, sondern weil er jedes Element des Do ut Des, also ich gebe dir was, damit ich dafür was zurückkriege, des Tauschhaften, aus der menschlichen Gottesbeziehung herausnehmen wollte. Ja? Also verstehen Sie, was meine Antwort ist? Dass eigentlich liegt in der Gabevorstellung keine Willkürvorstellung, gar nicht, im Gegenteil. Und erst die radikale Strapazierung der Vorstellung eines völlig transzendenten Gottes, dem gegenüber kein Mittel hilft, um seinen Willen zu beeinflussen. Erst dadurch kommt diese Idee des sozusagen völlig willkürlichen, die Gabebeziehung eigentlich sprengenden da hinein. Ja.
Okay. Trotzdem, also wie gesagt, der Skeptiker würde gewissermaßen nicht, also. Und deswegen, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, oder? So, oder? Haben wir ein bisschen Zeit?
Wir können uns so viel Zeit nehmen, wie wir wollen, aber wir können natürlich,
ja, ja,
wenn du keine Frage mehr hast, dass...
Ich habe eine Frage, ich würde gerne Herrn Joas noch mit einem Text, ich wollte Sie einfach mit einer Passage konfrontieren, ich wollte einfach Ihre Meinung dazu haben. Ja, ich lese vor. Der Begriff der Verpflichtung hat den Vorrang vor dem des Rechtes, der ihm untergeordnet und von ihm abhängig ist. Ein Recht ist nicht wirksam durch sich selbst, sondern einzig durch die Verpflichtung, der es entspricht. Die tatsächliche Erfüllung eines Rechtes geschieht nicht durch den, der es besitzt, sondern durch die anderen, die ihm gegenüber eine Pflichtleistung ihrerseits anerkennen. Die Verpflichtung ist wirksam, sobald sie anerkannt wird. Aber selbst wenn eine Verpflichtung von niemandem anerkannt wird, so verliert sie dennoch nichts von der Fülle ihres Seins. Ein Recht, das niemand anerkennt, ist fast bedeutungslos. Und jetzt mache ich kurz einen Sprung. Und jetzt gibt es die große Kritik. Die Männer von 1789, wir sprechen von denen gerade, erkannten die Wirklichkeit eines solchen Bereiches nicht an. Als einzige Wirklichkeit galten ihnen die menschlichen Angelegenheiten. Daher gingen sie von dem Begriff des Rechtes aus. Dennoch wollten sie gleichzeitig unbedingt gültige Grundsätze aufstellen. Dieser Widerspruch hat sie in eine Verwirrung der Sprache und der Ideen gestürzt, die eine der vorwiegenden Ursachen der heutigen, das heutige ist 1940 und so weiter, der heutigen politischen und sozialen Verwirrung ist. So. Der Text stammt von Simone Weil und ich finde, das ist sozusagen, da wird eine Position bezogen, die genau und, entgegengesetzt ist der Position, die eben von der sozusagen Unbedingtheit der Menschenrechte ausgeht, sondern die erkennt gewissermaßen, sie sagt, die Menschenrechte sind eben unbedingt durch eine Bedingtheit, durch eine absolute Bedingtheit und diese Bedingtheit ist die Verpflichtung. Da hätte ich gerne vielleicht...
Ja. Also, es ist in den Rezensionen meines Buches manchmal kritisiert worden, dass ich sehr zusammen von Menschenrechten und Menschenwürde rede. Ich selber habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwo mich da unklar ausgedrückt hätte. Aber Sie werden gleich merken, inwiefern ich jetzt eine Antwort auf Ihre Frage damit ansteuere. Ich ziele nämlich nicht nur auf die Rechte, sondern ich glaube, dass jeder Katalog von Rechten, jede kodifizierte Form von Rechten, schon basiert auf einem Verständigtsein, jetzt wieder in meiner Sprache halt, in Hinsicht auf Werte. Also, dass man beispielsweise eben die Abschaffung der Folter als kulturelle Durchsetzung einer Vorstellung von der Menschenwürde des Verbrechers beschreiben muss, deren rechtliche Gestalt dann in einem bestimmten Sinn gegenüber dieser kulturellen Durchsetzung sekundär ist. Ja? Es ist aber richtig, dass es konkrete gesellschaftliche Zusammenhänge gibt, in denen das Recht und die Inanspruchnahme von Rechten sich von dieser sozusagen Wert- und Würde-Ebene ablöst. Ein einflussreiches amerikanisches Buch heißt Rights Talk von der Mary Ann Glendon, Harvard-Rechtsphilosophin. Und das zielt etwas polemisch darauf, dass immer mehr Leute sagen, das ist mein Recht. Wenn sie zum Beispiel gefragt werden, warum hast du das getan? Ist doch mein gutes Recht, das zu tun. Und sie macht darauf aufmerksam, was ich teile, dass es keine Begründung für eine Handlung ist, zu sagen, es war mein Recht. Ja? Also das ist eine Begründung dafür, dass du mir nicht verbieten darfst, das zu tun. Aber wenn ich gefragt bin, warum ich etwas getan habe, steckt in dem, dass es mein Recht war, null Antwort. Ich muss sozusagen einen positiven Grund angeben für das Tun. Ich darf in einem moralischen Sinn nicht alles tun, wozu ich das Recht habe. Und es darf das Recht sich nicht lösen von dieser vorherigen Ebene, die also etwas mit Normen und etwas mit Werten zu tun hat. So wäre jetzt meine Reaktion. Sie beschreiben die Ablösung eines Rechte-Diskurses von diesem tiefer liegenden, aber ich ziele doch mit dem Begriff Sakralität und so gerade auf den tiefer liegenden.
Ja. Ja, damit wollen wir das Publikumsmikrofon eröffnen und ich bitte um Fragen, so da welche sind und nicht hier schon auf dem Podium alle Fragen beantwortet werden. Also, ja, hoch. Ich sehe nicht alles. Machen Sie sich bemerkbar. Ja. Du darfst.
Ach ja, danke. Ja, also sehr schön fand ich ja die Ausführung zur Vernunft, nämlich dass die Vernunft nichts ist, dass von irgendwem was fordern kann. Nämlich solchen Gedankengängen hänge ich auch manchmal nach. Ne? Aber ansonsten die Gedankengänge. Na gut, vielleicht nicht alles konnte ich wirklich nachvollziehen, weil erstens habe ich Ihr Buch nicht gelesen und zweitens habe ich auch zum Beispiel noch nie, weiß ich gar nicht, was Foucault eigentlich im Schilde führt und habe ich auch noch nie gelesen. Aber ansonsten zur Debatte belustigt mich das eher, nämlich das Tappen im Dunkeln belustigt mich etwas, nämlich die Ursprünge und Erfolg der Menschenrechte irgendwie im Christentum oder in Sakralität der Person oder als Gabe oder irgend sowas zu suchen. Ich sehe das ganz anders, nämlich die Gesellschaften, die sich auf die Menschenrechte fußen, die das als Grundlage haben, sind gegenüber anderen Gesellschaften atemberaubend produktiv. Und das macht den Erfolg der Menschenrechte aus. Zum Beispiel, die ganze arabische Welt hasst die USA, aber sie beneiden sie auch, nämlich um die himmlischen Verhältnisse, der Produktivität, die dort herrschen und des Wohlstands. Und dieser Wohlstand fußt auf den Menschenrechten, nämlich Gleichheit und Freiheit bringen erst überhaupt diese Produktivität zum Vorschein. Und wenn wir schon da sind, dann finden wir auch den Ursprung der Menschenrechte. Das sehe ich gar nicht in irgendwelchen religiösen Vorstellungen oder Erfindungen großer Männer oder sowas. Das sehe ich eher in solchen Bünden wie der Hanse zum Beispiel. Die Kaufleute hatten unter sich schon lange die Menschenrechte erfunden, schon lange bevor es die Französische Revolution gab. Nämlich natürlich wurde untereinander nicht gefoltert und gedisst und sonst was, sondern man hielt sich an zivilisierte Regeln, weil man untergleichen war. Und ja, gut. Was die Abschaffung der Folter betrifft, habe ich auch noch eine völlig andere These, nämlich die Informationsverbreitung hatte sich verbessert. Nämlich so mit Gutenberg und dem Buchdruck gab es auf einmal für alle Leute furchtbar viel zu lesen. Furchtbar viele Geschichten von erschrecklichen Begebenheiten. Und vorher war die Situation so, dass wenn jemand gehängt wurde, dann lief die ganze Stadt zusammen und man hatte natürlich einheitlich in der Meute das Vorteil, das verdient er ganz recht und kann uns ja nichts passieren, wir benehmen uns ja immer vorbildlich. Und auf einmal waren aber unter den Leuten, die die Gesetze machen, ein Haufen Leute, die ziemlich viele böse Geschichten gelesen haben, die Leute völlig unverdientermaßen unter die Räder gekommen sind Und die haben sich natürlich dann, schon ist die Ausgangslage der Gesetzmachung ganz anders. Nämlich auf einmal fragt man sich, um Gottes Willen, es sind schon so viele Leute unverdient unter Folter gekommen. Das könnte vielleicht am Ende auch mir passieren. Da verfasse ich doch lieber ein Gesetz, was Folter gar nicht zulässt. So,
gut. Gut, also erstens gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Selbstbewusstsein. Weil Sie reden ja einfach mal so über Geschichte, wie man sich das so auch vorstellen könnte. Ja, kann man sich alles Mögliche vorstellen, aber also ich habe jetzt schon einen anderen, also ich bin jetzt hier nicht gesessen, so haben wir heute Nachmittag mal überlegt, was ich da so sagen könnte. Verstehen Sie, also es gibt schon historische Forschung und manche Sachen stimmen, manche stimmen nicht. Ja, dass der Buchdruck nun zur Abschaffung der Folter führt, müssen Sie natürlich erklären, warum da ein paar hundert Jahre da zwischen der Erfindung des Buchdrucks und der Abschaffung der Folter liegen, hat es lange gedauert, bis die Geschichten gelesen wurden. Ja, also das geht ein bisschen holter die Polter, das muss ich jetzt, sage ich Ihnen schon, einfach als offener Mensch ins Gesicht. Aber jetzt kommen die interessanten Aspekte dessen, was Sie gesagt haben, mit den Kaufleuten und der Hanse. Da würde ich Ihnen sagen, mir ist wichtig, und das kommt in dem ersten Kapitel dann des Buches auch vor, und ich glaube, nicht nur mir, sondern für die Gegenwart ist wichtig, dass, also erlauben Sie, dass ich in meiner Sprache sage, dass tatsächlich für kapitalistisches Wirtschaften bestimmte Bedingungen der Berechenbarkeit der Abläufe und insofern der Rechtssicherheit notwendig sind. Und dass wir deshalb für die Entstehung von Rechtssicherheit im Wirtschaftsleben nicht dieselben Erklärungen heranziehen müssen, die für die Entstehung der Menschenrechte gelten. Also der Max Weber beispielsweise hat, und das halte ich jetzt für aktuell, gedacht, dass in der, sagen wir mal, angelsächsischen Welt es eine glückliche Verbindung der für den Kapitalismus funktionalen Rechtssicherheit mit der Idee der Menschenrechte gegeben hat, dass man sich die aber getrennt vorstellen kann. Also ich habe jetzt zweimal gesagt, aktuell, was ich dabei im Kopf habe, ist China. Also China, also sozusagen die Optimisten sagen, dass China aufgrund seines enormen ökonomischen Aufschwungs in den letzten Jahrzehnten früher oder später zu Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechten, also schon wegen der Funktionsbedingungen des Wirtschaftens kommen muss. Ich fürchte, dass das zu optimistisch ist. Ich fürchte, dass es anders ist, dass die kommen müssen zu Bedingungen der Rechtssicherheit, soweit die funktional notwendig sind für das Funktionieren von Märkten zum Beispiel, aber nicht zu den Menschenrechten. Denn es hat auch in den vergangenen 200 Jahren jede Menge Varianten kapitalistischen Wirtschaftens gegeben, die nicht mit einer, also Südafrika oder was weiß ich, ja, die nicht mit einer Institutionalisierung der Menschenrechte verbunden sind, und es kann selbst in unseren Ländern so etwas bevorstehen. Also ich wäre enorm dagegen, diese funktional notwendige Rechtssicherheit mit dem anderen, dem unbedingten Respekt vor jedem einzelnen Menschen, unabhängig von seinen Verdiensten und so weiter, also so in einen Topf zu rühren. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Geschichten, also analytisch, zwei getrennte Geschichten, die natürlich faktisch dann manchmal zusammenhängen. Und dann das einzige andere, möchte ich jetzt schon auch noch zu sprechen kommen, auf das, womit Sie angefangen haben, nämlich, dass ein Hauptgrund für die Durchsetzung der Menschenrechte die atemberaubende Produktivität, also der USA oder sowas sind. Also da ist schon was dran. Natürlich ist das keine Erklärung für diese Entstehung der Menschenrechte. Das glaube ich nicht. Also im 18. Jahrhundert war Nordamerika nicht atemberaubend produktiv. Ja, dann müssen Sie sagen, die hätten eigentlich in Großbritannien entstehen müssen, die Menschenrechte. Also das war damals, also für die Welt, atemberaubend produktiv. Aber es wäre völlig absurd, davon abzusehen, dass diese Geschichte der Menschenrechte jetzt etwas zu tun hat, auch also mit der Geschichte einer ökonomischen, technischen, wissenschaftlichen, militärischen Überlegenheit des Westens. Das sehe ich schon auch so. Dass dies dazu führt, dass nun wiederum in der Wahrnehmung außerhalb des Westens die Menschenrechte mit ganz anderen Zügen der betreffenden Kulturen auch wiederum in einen Topf gerührt werden und deshalb zum Beispiel abgelehnt. Oder dass die Menschenrechte heuchlerisch als Begründung für militärische Interventionen
verwendet wurden und vielleicht wieder werden oder so etwas. Also das ist alles da. Ja. Ich will aber noch sagen, also wieder an einem möglichst konkreten Gegenstand, nämlich ein anderer zentraler Teil der Geschichte der Menschenrechte ist die Abschaffung der Sklaverei. Da hat es jahrzehntelang so eine, in dem Fall marxistische Auffassung gegeben, die ihrer vielleicht ein bisschen ähnelt, nämlich die Sklaverei ist deshalb verschwunden, weil die Kapitalisten selber sie nicht mehr wollten. Also entweder, weil sie nicht produktiv genug war oder weil die Konkurrenten das als eine Art Schmutzkonkurrenz, verstehen Sie, also so, also das ist, unterbietet alle Lohnstandards, wenn ich einen Sklaven habe, ja, also empfunden haben. Und da gibt es verschiedene Varianten, sagen wir mal, dass eben die Kapitalisten, die Lohnarbeiter bezahlen müssen, aktiv werden für die Abschaffung der Sklaverei, damit die anderen nicht sie so unterbieten können. Ja. Aber das stimmt empirisch alles nicht. Also wenn man einfach dem nachgeht, woher kommen die Abolitionisten, also die Antisklaverei-Aktivisten und so weiter. Es gibt aber einen Zusammenhang mit der, sagen wir mal, kapitalistischen Globalisierung um 1800. Und den finde ich noch erwähnenswert, wenn Sie mir das noch gestatten. Und der ist viel raffinierter. Also das stammt jetzt von einem amerikanischen Historiker, was ich sage, namens Thomas Haskell, der irgendwie darauf aufmerksam geworden ist, dass oft wichtige Akteure der Antisklavereibewegung, zum Beispiel die Kinder oder auch Ehefrauen von Fernhandelskapitalisten sind. Ja, das finde ich unheimlich interessant. Verstehen Sie? Also die einen machen wirklich große, weltumspannende, was weiß ich, Import von Zucker aus der Karibik nach England oder Baumwolle oder Kakao aus Westafrika und so. Und Angehörige von denen zum Beispiel sagen, Moment einmal, das ist ja herrlich, dieser Kakao, aber wie wird der eigentlich hergestellt oder so, ja? Und empören sich moralisch und sagen, wenn das so ist, dass der unter Sklavereibedingungen gewonnen wird oder so, dann will ich das nicht mehr konsumieren. Es gab einen berühmten Zuckerboykott deswegen, ja? Das heißt, es gibt Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und einer Explosion an humanitärer Sensibilität, aber die sind viel komplizierter, als dass man einfach sagen kann, ja, das eine führt zum anderen. Verstehen Sie? Also das führt über moralische Sensibilisierungsprozesse, außerordentliche Konflikte, Ablösung von bestimmten ökonomischen Interessen und so weiter. Ja, gut.
Ja. So, nein, dass es irgendwie einfach ist, wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur, man muss ja ein bisschen provozieren, sonst gibt es kein vernünftiges Gespräch. Ne? Ja.
Dann kann ich Ihre Erklärung über die Menschenrechte so verstehen, dass Sie damit auch gleichzeitig sagen wollen, dass es eine Verbesserung des Zusammenlebens der Menschen insgesamt gegeben hat, oder ist das mehr nur ein literarische Auseinandersetzung mit dem, dass es eben Menschenrechte gibt und was man dazu denken kann, wie sie eben sich formuliert und entstanden haben. Und da möchte ich mal an das den Spengler zitieren, der mal sehr provokativ gesagt hat, also alles, was über Philosophie, Religion und eben auch, Sie sind ja Philosoph, geschrieben worden ist, das ist Literaturgeschichte oder Sie, und die Welt wird nach wie vor mit dem Schwert regiert. Also sind Sie der Auffassung, dass die Menschenrechte tatsächlich eine positivierende oder verbessernde Wirkung auf die Menschheit gehabt haben?
Also ich, ja. Also die kürzeste Antwort ist ja, aber natürlich ist die ungeheuer pauschal. Ja. Wenn man an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg denkt, gab es vor allem diese berühmte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Und da mache ich gerne darauf aufmerksam, dass das eine Erklärung war, Declaration. Das hat den Sinn gehabt, dass die sozusagen Machtpolitiker der Siegermächte dachten, das bleibt ein folgenloses Stück Papier. Ja? Also, als Declaration. Verstehen Sie? Ohne Recht, ohne Implementationsmechanismen, ohne eine Stelle, an die man sich überhaupt wenden kann, und klagen kann, wenn dagegen verstoßen wird oder so. Aber es ist in Wirklichkeit dann nicht dabei geblieben, sondern es haben sich einerseits vielerlei Akteure daran orientiert, an die gar nicht unbedingt gedacht wurde, sagen wir mal im antikolonialen Befreiungskampf. Die Briten haben 48 und so natürlich verhindert, dass da groß was Antikolonialistisches drinsteht, aber die Leute haben sich das danach trotzdem nicht nehmen lassen, sich darauf zu beziehen. Also es kann schon mal für die einzelnen Handelnden eine motivierende Rolle spielen und eine orientierende. Und dann ist das Recht doch im Innern von Gesellschaften und so etwas, was versucht, transnationales Recht zu sein, immer auch eine Einschränkung von Macht. Also ich meine, sonst finde ich, bräuchten wir ja gar kein Recht, wenn es so, also wenn es nicht so wäre. Ja, insofern glaube ich schon, dass durch Kodifikation, Positivierung von Menschenrechten, also etwas in die Welt gekommen ist, was sozusagen der bloßen Macht, also etwas auch entgegensetzt. Natürlich funktioniert das nur, wenn es selber wieder in einem bestimmten Sinn Macht gestützt ist, so wie das innerstaatliche Recht auch nur funktioniert. Also wenn da ein Staat ist, der es durchsetzt. Verstehen Sie? Also wenn es keine Polizei gibt, hilft mir das, dass auf dem Papier steht, also dass ich nicht beraubt werden darf, wenig. Ja, aber wenn es die Polizei gibt, kann ich die anrufen und sie hilft mir schon. Also ich würde abraten, so zu denken, es gibt nur Macht und alles erklärt sich aus Macht. So wichtig Macht ist, es gibt nicht nur Macht, es gibt auch Wertorientierungen und es gibt auch das Recht.
In dem Zusammenhang kann ich auch auf das 6. Kapitel in diesem Buch verweisen, was wirklich nochmal die verschiedenen Hochs und Tiefs der Debatten um die Menschenrechtscharta dann 1948 zeigt. Also diese vielen Debatten, die es darum gab, also auch nicht nur in dem positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne, auch also die ganz verqueren Debatten, wer daran eine Aktie hat, wer wie weit da eingegriffen hat. Also das wird da ganz detailliert dargestellt. Also das können Sie dann da nachlesen.
Ich will das doch nochmal kurz eine Antwort oder eine Frage weiterhin stellen. Ist es denn nicht denkbar, dass diese Menschenrechte einfach eine Spielform des Zusammenlebens beinhalten, die sich im Laufe der Entwicklung von Gedanken, von Ideen und so weiter, also zu der Form, die wir jetzt hier haben oder die wir innerhalb der wir leben, zumindest im westlichen Bereich oder in bestimmten Kulturbereichen des Westens, sich ergeben hat und dass die Bedeutung also nicht eine ist, die heißt, es wird etwas verbessert, sondern die hat sich nur das Leben weitergedreht, es ist eine neue Spielform entstanden, die eben so heißt, und das sind die Menschenrechte, und die kann man begründen, wie sie entstehen. Dahinter finden also alle menschlichen, guten, schlechten Strukturen nach wie vor statt, die sich modifizieren, die Menschenrechte in ihren notwendigen, nicht zu verhindernden Gedanken aufnehmen, sich damit auseinandersetzen, und es quasi eine parallele Geschichte ist. Es wird auf der einen Seite getan, gehandelt. Ich wollte es nicht so platt mit Macht, also die Gewalt, darstellen, sondern das Handelnde bewirken. Und da nimmt man eben Teile davon aus, und insofern wären sie eigentlich nur ein geschichtlicher Moment, irgendeiner rausgegriffen, von mir aus die Jetztzeit. In 100 Jahren sind es andere Fragen. Sie haben aber keine, wie nennt man das in der Philosophie, also keine höherrangige Bedeutung als irgendetwas, was das Christentum vorher gedacht hat, was andere Kulturen in einem anderen Selbstverständnis untereinander ausgehandelt hatten als subjektive, wie Sie sagten, subjektive, wie war der Begriff? Evidenzen.
Also das Wort hat sich ergeben, würde mich unbefriedigt lassen. Verstehen Sie, damit paraphrasieren Sie ja nur, dass es jetzt zurzeit die Menschenrechte gibt. Natürlich hat es sich dann irgendwie ergeben. Aber wir wollen doch, also ich zumindest würde doch gern begreifen, wie es dazu gekommen ist. Und ich sage jetzt pathetisch, ich will es doch deshalb begreifen, weil ich nicht glaube, dass das so stabil ist. Weil ich nie, wenn es sich irgendwie so durch den kulturellen Wandel halt ergibt, dann können wir uns ja gewissermaßen bequem zurücklehnen und sagen, ja, das hat sich jetzt so ergeben, schön, ja. Aber wenn wir denken, dass es zum Beispiel in der deutschen oder der russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts also Grauenvolles gegeben hat, oder denken, mein Guantanamo-Beispiel vorher, dass in der Situation, in der eine Bevölkerung in einem Land, berechtigt oder unberechtigt, ein ungeheuer starkes Gefühl hat nationaler Bedrohung, dass in der Situation gleich Menschenrechte, also derer, die als Bedrohung empfunden werden, wenig zählen. Ja, wenn wir das so sehen, dann hilft uns der Satz, hat sich ergeben, überhaupt nicht, sondern da müssen wir schon ganz genau fragen, wie ist es dazu gekommen, was stabilisiert das, was da entstanden ist und was verhindert den Rückfall hinter dieses so Entstandene. Also in dem Buch sage ich immer, das mache ich in einem sogenannten Dreieck von Werten, Institutionen und Praktiken. Ja, also die Werte, meinetwegen so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier führen, also der Begründung und des Durchdenkens. Institutionen wie das Recht und aber auch Praktiken des alltäglichen Lebens. Wie sehr schlagen heute die Eltern in Deutschland oder die Lehrer oder die Pfarrer die Kinder? Ich finde weniger als in meiner Kindheit. Ja, also ich bin in Bayern aufgewachsen und da wurden die Schüler in der Schule noch selbstverständlich geschlagen. Ja, in meiner Volksschule gab es noch einen sogenannten Karzer, ja, das Hochdeutsch Kerker, ja, also einen Dunkelraum, in dem man zur Strafe gesperrt werden konnte. Das gibt's nicht mehr. Dazu sage ich schon, weil Sie so gefragt haben, ob sich was verbessert hat. Dazu sage ich zum Beispiel, also das ist eine Verbesserung. Ich finde es besser, wenn Kinder in der Familie, Schule oder Kirchengemeinde nicht geschlagen werden. Das wäre sowas. Ja, ist das jetzt vernünftig? Verstehen Sie? Dann, also muss man drüber reden. Ich leite es nicht aus dem Wesen der Vernunft ab, sondern ich sage jetzt zunächst mal, das ist besser. Und wenn Sie der Meinung sind, es ist nicht besser, dann erklären Sie mir bitte, warum es nicht besser ist. Wenn Sie sagen, naja, ich finde es ja auch besser, müssen wir aus pragmatischen Gründen uns nicht länger drüber streiten, weil wir finden es ja sowieso schon beide besser. Ja? Nur wenn Sie einen konkreten Widerspruch haben, melden Sie ihn sozusagen an. Also sage ich, hier ist zumindest jetzt schon mal ein Punkt identifiziert, aber ich weiß noch viele weitere, wo ich sagen würde, da hat sich was verbessert. Hier in den letzten Jahrzehnten. Damit sage ich nicht, es geht immer weiter in Richtung Verbesserung. Ich sage noch nicht mal, dieses Bessere bleibt erhalten. Ich sage jetzt nur, es gibt Verbesserungen. Und ich wehre mich, aber ich kenne sie nicht und weiß nicht, aus welchem Gestus heraus sie reden, aber ich wehre mich, vielleicht bilde ich mir es ein und tue ihnen Unrecht, aber ich wehre mich gegen den Gestus, sozusagen man wisse irgendwie, dass es sowieso nicht besser werden könne. Ja? Das glaube ich nicht, sondern es gibt Verbesserungen. Ja, sondern, aber wie würden Sie dann sagen?
Was Sie dabei interessiert. Meinen Sie, der Impetus ist weitgreifend oder ist er nur ein zeitgeistiger? Ist es eine Spielform, über Menschenrechte zu reden? Weil wir, wenn wir das so viel Positivere der Menschenrechte oder das Wegfallen des Karzers beurteilen wollen, dann müssten wir ja in die vergangene Zeit zurücksteigen und das gesamte System des Miteinanderlebens, der subjektiven Vorstellungen untersuchen, um dann zu sagen, im Großen und Ganzen hat sich's wirklich jetzt durch diese neue, in Anführungszeichen, zwei Jahrhunderte entstandene Rechte verbessert. Dann wäre ja das eine interessante Sache, aber vielleicht haben die Leute andere Maßstäbe, andere Gemeinsamkeiten gehabt, innerhalb derer das Gefüge genauso stimmig war, wie wir uns jetzt mit den Menschenrechten stimmig fühlen. Das ist das Einzige, was mich dabei interessiert. Nicht um zu sagen, ich war im Karzer gesessen, ich kenne das auch wie Sie, ich fand es nicht schön. Insofern gebe ich zu, dass das für mich subjektiv eine Verbesserung ist, aber im Großen und Ganzen gesprochen ist das keine Antwort, sagen wir mal, wollte ich das nicht fragen, was offensichtlich nicht
angekommen ist. Ich verstehe nicht, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, war unter welchem Aspekt? Im Zusammenhang von allem, aber über den Zusammenhang von allem kann man nicht reden, sondern man kann nur über Bestimmtes reden, finde ich, verstehen Sie? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, zwar ist die Abnahme des Prügelns und solcher Strafen ein Fortschritt. Nein, es geht jetzt nicht um Sie, sondern für die Kinder. Oder sind Sie nicht der Meinung? Also für alle potenziell betroffenen Kinder. Aber könnten Sie sagen, dem steht doch Folgendes gegenüber, was ich für eine gleichzeitige und damit irgendwie verknüpfte Verschlechterung halte. Dann höre ich Ihnen zu. Also wenn Sie mir das sagen, wollen Sie das sagen? Aber nur zu sagen, man kann über das Einzelne nur im Zusammenhang von allem anderen reden, sage ich, ja, stimmt, aber es geht nicht. Ja, wir müssen über bestimmte Thesen reden. Verstehen Sie? Also ist jetzt die These falsch, dass das eine Verbesserung ist, oder ist sie richtig, müssen Sie sagen. Das begründen Sie damit, dass Sie auf ein anderes Phänomen noch verweisen. Aber auf welches?
Na, ich wollte Ihnen ja zuhören und wollte jetzt verstehen, von welchem Impetus aus Sie gehen. Ich wollte verstehen, was Ihr Ansatz, Ihr Wunsch ist.
Habe ich dazu noch nichts gesagt heute Abend, oder?
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind.
Da ist, glaube ich.
Doch, ist noch eine? Oh, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen.
Also, ich werde jetzt ich habe leider das Buch noch nicht gelesen. Ich habe gestern gewusst, dass Sie kommen, und da werde ich nur eine sehr bescheidene Frage stellen von etwas, was Sie vorher gesagt haben. Vielleicht ist es nur ein Verständnisproblem von mir wegen der Sprache. Aber Sie haben über subjektive Evidenzen geredet und eine Art von Mentalitätsveränderung, die irgendwie begünstigt, dass etwas, das vorher offensichtlich gut war, jetzt offensichtlich schlecht erscheint oder sowas. Und da wäre meine Frage in Bezug auf soziale Probleme, wenn wir so eine Mentalitätsveränderung begünstigen möchten, wie stellen Sie sich das vor? Also zum Beispiel in einer Situation, wo ich sehr fest an Menschenrechte mich festhalte und andere nicht. Also wie würden Sie sich dieses Gespräch vorstellen? Und Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen nicht über das Ganze reden, aber nur eine kurze Frage vielleicht Richtung Implementation von Menschenrechten. Wenn wir jetzt die heutigen Zusammenhänge betrachten, wie stellen Sie sich da ein bisschen vor in Richtung Zukunft? So, danke.
Also ein solcher Prozess findet ja ständig statt. Ich habe gerade schon auf diese drei Ecken, dieses Dreiecks Werte, Institutionen und Praktiken Bezug genommen, aber das ist so abstrakt und deshalb versuche ich es jetzt konkreter zu sagen. Also meinetwegen die Abschaffung der Sklaverei, und dann gebe ich ein zeitgenössisches Beispiel noch, aber jetzt die Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert. Das ist wirklich, also ich finde es wirklich aufregend, die Sachen, auch die Quellen dazu zu lesen. Weil man da sowas sagen kann. Ende des 18. Jahrhunderts waren ein paar verstreute Quäker und ein paar schwarzen Aktivisten und so gegen die Sklaverei. Ja. Und dann ändert sich das irgendwie in den 1820er, 30er Jahren, also jetzt bezogen auf die USA, rapide. Und jetzt gibt's auch Leute, die natürlich genau hinschauen, also Historiker, die jetzt genau hinschauen, wie ist es denen, die sozusagen so ein Aha-Erlebnis hatten, es war zum Teil so, also Einzelne, die gesagt haben, William Lloyd Garrison, ja, ich halte das keinen Tag länger aus. Also in dem Fall ist es sehr stark religiös. Ja. Also eine Gesellschaft, die Sklaverei hat, ist durch und durch sündhaft. Wenn ich nichts gegen diese Sünde unternehme, bin ich selber ein solcher Sünder und werde ewig verdammt. Ich muss die Sklaverei abschaffen, sozusagen heute noch. Ja, da haben manche ihr Leben also wirklich verloren dadurch. So, und andere haben jetzt angefangen zu sagen, ja, wie kriegen wir denn das in die Köpfe der Mitmenschen hinein? Zum Beispiel so, dass wir das Leid der Sklaven, denen, die sich das gar nicht nachvollziehen, also anschaulich machen. Und Sie merken vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Zum Beispiel, es gab das Buch Onkel Toms Hütte. Einer der größten literarischen Erfolge sozusagen aller Zeiten. Und ich habe erst vor ein, zwei Jahren erfahren, dass die Wirkung des Romans gar nicht hauptsächlich über Romanlektüre gelaufen ist, sondern über theatralische Aufführungen von Laien. Das heißt, an den verschiedensten Orten in Amerika haben Laien, also Aktivisten der Antisklavereibewegung, das Buch aufgeführt. Und die Zuschauer müssen sozusagen in Tränen verstehen? Also die waren plötzlich mit einem Leid konfrontiert, von denen es ihnen vorher gelungen war, das gewissermaßen abzustellen und in den Bereich des Nicht-Wahrnehmbaren zu bringen. Ja? Insofern zähle ich meinen eigenen Versuch, der aber nicht ein Theaterstück natürlich ist, ja? Aber ich zähle ihn mit dazu, auf der intellektuellen Ebene gewissermaßen die Voraussetzungen für Sensibilisierung für Menschenrechte zu schaffen. Aber es braucht ganz andere Versuche auf diesen anderen Ebenen genauso. Und jetzt kommt das zeitgenössische Beispiel. Also wobei auch Sklaverei übrigens und Folter, leider zeitgenössische, also ja, diese, ich habe übrigens sehr vorsichtig jetzt immer formuliert auch und gesagt, die Abschaffung der Folter in Europa, ja, also bitte ich zu beachten, weil nicht in der Welt und übrigens noch nicht einmal bei den Europäern, weil in den Kolonien anderes praktiziert wurde als in Europa. Ja, und genauso kann man über Sklaverei reden. Aber bezogen auf heute bringe ich jetzt etwas, das hat der Richard Rorty mal geschrieben, dass er sich vorstellt, dass im Jahr, also wörtlich ist es jetzt nicht, ich habe es nicht wörtlich im Gedächtnis, aber dass im Jahr 2100 das Ausmaß sozialer Ungleichheit, der sagt es auf die heutigen USA bezogen, als so unerträglich betrachtet werden wird, wie wir heute die Sklaverei des 19. Jahrhunderts betrachten. Also, dass die im Jahr 2100 sagen werden, die haben wirklich 2012 damit gelebt, dass die Reichsten das so und so viel Hundertfache von den Armen haben und dass die in Chicago da im kalten Winter nicht mal Glas im Fenster haben, sondern Pappe. Ja, weil sich das Glas nicht leisten können oder der Hausbesitzer das nicht zur Verfügung stellt und so. Ja, also ich glaube zum Beispiel neben all den klassischen Menschenrechtsthemen, dass auch das Thema Schreien der sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit eines ist, was in diesen Menschenrechtshorizont einbezogen werden muss und wofür ist die intellektuelle Argumentation, die Formen der politischen, des politischen Kampfes und der politischen Institutionalisierung und der Einwirkung auf die gelebten täglichen, alltäglichen Praktiken des Umgangs damit, des, der eigenen Lebensführung geben muss.
Okay, dann stelle ich mir jetzt mal vor, ich bin Menschenrechtsaktivist und möchte jetzt in Leipzig hier eine Kampagne starten. Mit welchen sozusagen Argumenten, also wie gehe ich jetzt vor?
Entschuldigung.
Nee,
aber ich habe nicht gesagt, ich bin ein Menschenrechtsaktivist in Leipzig, ja?
Das Problem das Problem, worauf ich hinaus will, ist, es gibt also anscheinend subjektive Evidenzen, die irgendwann dazu führen, dass eben eine insgesamt Verbesserung auftritt in dem gesellschaftlichen Zusammenleben. Wann erreiche ich diese kritische Masse sozusagen? Also wie kann ich voraussehen, dass diese kritische Masse irgendwie erreicht ist? Und kann ich mich zurücklehnen sozusagen und sagen, okay, die soziale Ungleichheit wird mir dabei helfen, dass es besser wird auf der Welt? Verstehen Sie, das ist ein komischer Gedanke, aber so scheint es ja zu sein, dass ich...
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, Sie sagen, die soziale Ungleichheit, wie sie heute da ist, wird schon dafür sorgen, dass Menschen sagen werden, das halte ich nicht mehr aus, okay, wir müssen was ändern. Wie kann ich das sozusagen voraussehen?
Also das ist jetzt mehrfach missverstanden, was ich gesagt habe, in mehrfacher Hinsicht missverstanden. Zum einen habe ich nicht gesagt, dass die Verbesserungen auf dem Gebiet der Menschenrechte sozusagen immer quasi von Basisbewegungen her kämen. Das wäre für einen deutschen West, also absurd, finde ich, weil ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verfassung bekommen hat, die wesentlich demokratie- und menschenrechtsorientierter war als die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Verstehen Sie mich? Ja? Sozusagen aus dem Geist von Exilanten zurückgekehrten, von Oppositionellen und der Alliierten, der westlichen Alliierten. Ja? Das heißt, wenn ich von diesem Dreieck rede, dann möchte ich alle Kausalitäten einfangen. Es kann die rechtliche Veränderung, der Mentalitätsveränderung zum Beispiel vorausgehen. Da muss man einfach im Einzelfall hinschauen. Ja? Gelingt es zum Beispiel, obwohl sich die Mentalität noch nicht entsprechend verändert hat, das Recht zu verändern und hat dieses Recht dann Wirkungen auf die Mentalität? Oft erst, also meistens ja nicht durch Gesinnungswandel von Einzelnen, sondern häufig durch Generationswechsel. Ja? Also eine jüngere Generation orientiert sich zum Beispiel an einem jetzt neuen Wertsystem und die alte bleibt bei ihren, aber tritt zurück und die Jüngere erringt eine Hegemonie über diese ältere Generation. Also so würde ich ein bisschen die bundesrepublikanische Geschichte in Hinsicht auf Demokratie und Menschenrechte beschreiben. Also das wäre für mich die erste Klarstellung. Ich sage nur, es gibt Fälle, wo das von unten herkommt. Ja? Ich glaube zum Beispiel, diese amerikanische abolitionistische Bewegung kam sozusagen von unten her. Aber in einem anderen Land kann die von oben herkommen. Und das ist ja gerade einer der Vorteile des UNO-Menschenrechtsregimes. Das ist Länder, die von sich aus sozusagen keine Entwicklung in der Richtung nehmen würden, also ein bisschen, also das nahelegt oder erzwingt oder die Opposition stärkt oder Anlaufstellen schafft und so ist es doch dauernd. Ja. Dann das Zweite, ich habe natürlich überhaupt nicht gemeint, dass Missstände sozusagen nicht so schlimm sind, weil sie in einer Art historischen Dialektik immer zur Verbesserung führen. Also das meine ich wirklich nicht. Und in dem Kapitel über Gewalt, dem dritten Kapitel in dem Buch, also verwahre ich mich gerade da dagegen, weil auf Gewalt bezogen wird sowas auch. Verstehen Sie? Also sobald Sie sagen, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle gespielt haben für die Kodifizierung der Menschenrechte nach 1945, sagen Leute, soll das heißen, damit sind diese Verbrechen irgendwie gerechtfertigt? Natürlich nicht. Ja? Sondern ich betone im Gegenteil, dass im Regelfall zum Beispiel aus Gewalt Gegengewalt wird. Also das Typische als Folge einer Gewalttat ist die Rache für diese Gewalttat. Das ist eigentlich, ja, also Max Weber hat geschrieben, sozusagen ein unentrinnbares Gesetz oder irgend so etwas, ja, dass Gewalt gebiert. Und ich sage jetzt aber, unentrinnbar ist es nicht. Also es ist wahr, dass es der Regelfall ist. Aber es gibt Konstellationen, in denen aus riesiger Gewalt ein Innehalten wurde, wie verhindern wir das, so kann es nicht weitergehen und sowas. Und diese sozusagen Erfolgsgeschichten können wir studieren, um was dafür zu lernen, was man unter jeweilig neuen Bedingungen vielleicht, so wie Sie sagen, Menschenrechtsaktivist, also tun kann.
Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort für den heutigen Abend und bedanke mich für die Fragen, für das Beantworten der Fragen, für ihr Herkommen, möchte gleichzeitig noch darauf hinweisen, auf unsere nächsten Termine. Und zwar ist das am 14.11., da wird Professor Hans Medig hier auf unserem mittleren Platz nehmen. Und zwar redet er mit uns über der 30-jährige Krieg in Selbstzeugnissen. Und dann am 4. Dezember, also zwei Tage vor Nikolaus, Professor Juliane Redentisch, die demokratische Existenz. Also Themen, die in gewisser Weise auch an das heutige Thema anschließen können. Ich bedanke mich auch herzlich nochmal bei meinem Co-Moderator. Schön, dass Sie da gewesen sind. Bleiben Sie weiterhin so fraglustig. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Wenn Sie Lust haben, Herr Joas steht Ihnen auch sicherlich jetzt noch weiterhin zur Verfügung. Dankeschön.